SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon herzlich willkommen. Wir begegnen heute einem amerikanischen Multimilliardär, der unbedingt ein James-Bond-Schurke sein will und zu diesem Zweck einen autistischen Mathematikprofessor engagiert. Ausgedacht hat ihn sich der Pulitzer-Preisträger Percival Everett in seinem Roman Dr. No. Außerdem unternehmen wir an der Seite der großen irischen Autoren einen Spaziergang durch Dublin. Wir tauchen mit Anja Kampmanns neuem Roman ein in den St. Pauli-Kiez der 1930er Jahre und wir sprechen über den neuen Roman von Henning Ahrens, in dem ein alter Hund und das Meer Hauptrollen spielen. Zum Abschluss gibt es junge deutschsprachige Lyrik von Sirka Elspass. Die Musik kommt heute vom Godfather of Mod von Mr. Paul Weller. Der ist im Mai 67 Jahre alt geworden, ein gutes Alter, um zurückzublicken. Sein neues Album heißt Find El Dorado und besteht ausschließlich aus Coverversionen von Songs, die Weller in seinem Leben etwas bedeutet haben. Wie zum Beispiel Pinball, Brian Protheroe's Song aus dem Jahr 1974.
And I'm run out of parallel, and I feel like I'm in jail, and my music bars me once again. And I've been on the pinball, and I no longer know it all, and they say that you never know when you're insane. Got fleas in the bedroom, I got flies in the bathroom, and the cat just finished off the bread. So I walk over Soho, and I read about Monroe, and I wonder what she really, what they say. Got a call from a good friend, come on down for the weekend, didn't know if I could spare the time. I knew a woman who was crazy, about a boy who was lazy, but it didn't work out cause it just couldn't make it right.
Mehr als 20 Romane hat der US-Amerikaner Percival Everett in den letzten 40 Jahren veröffentlicht. Doch der Durchbruch in Deutschland gelang ihm erst 2020 mit dem Roman Erschütterung. In diesem Jahr ist Everett, der als Professor für Anglistik an der University of Southern California lehrt, für seinen Roman James mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. James erzählt die Geschichte von Huckleberry Finn aus der Perspektive eines schwarzen Sklaven. Everett liebt solche überraschenden Wendungen, die im Amerika der Gegenwart durchaus als Provokation betrachtet werden. Nun ist in der Übersetzung von Nikolaus Stingel ein weiterer Roman von Everett erschienen. Dr. No heißt er und Marie Schöss hat ihn für uns gelesen.
Gleich zwei Dinge an diesem Roman sind typisch Percival Everett. Wieder einmal blickt dieser Autor durch die Augen eines Professors aufs Leben, der in zwischenmenschlichen Angelegenheiten gelinde gesagt ungeschickt ist. Und wieder einmal vertraut Everett nicht auf ein Rezept, das er bei einem Vorgängerroman schon testete, sondern geht ein neues literarisches Wagnis ein. Die Ausgangsfrage von Dr. No ließe sich vielleicht so beschreiben. Gelingt es in einem Roman mit so unterschiedlichen Autoren wie Thomas Pynchon, Ian Fleming und Wladimir Nabokov zu spielen, also mit Schurkenstück, Universitätssatire und historischem Roman zu flirten, ohne sich in einem dieser Genres gänzlich einzurichten? Und gelingt es ausgerechnet über einen Erzähler, der ein Experte des Nichts ist, ausgestattet zudem mit autistischen Zügen, gelingt es über einen solchen Erzähler zu erspüren, welche Gefahr von Leuten ausgeht, denen nichts etwas bedeutet, die auf nichts aus sind als auf Auslöschung. Besagter Experte des Nichts nennt sich bei Percival Everett Vala Kitu.
Ich habe meine Karriere in meinem kleinen Büro in der George Street in Providence damit zugebracht, über nichts nachzudenken und danach zu suchen. Ich habe es nicht gefunden. Es ist traurig für mich, dass schon die Thematisierung meines Interessensgebiets meine Forschung zwangsläufig zunichte macht. Ich arbeite sehr hart und wünschte, ich könnte sagen, dass ich nichts dafür vorzuweisen habe.
Und damit ist der unterhaltsame Ton dieses Romans gesetzt und das Sprachexperiment desselben gleich mitbenannt. Denn wie viel Wortwitz sich mit einem Erzähler generieren lässt, der in nichts vernarrt ist, das ist der sprachliche Nebenschauplatz dieses Romans. Inhaltlich führt Vala Kitu seine Expertise rund ums Nichts auf andere Wege, denn der Mathematikprofessor wird von dem schwerreichen Schurken John Milton Bradley Sill um Hilfe gebeten. 3 Millionen Dollar soll Kitu bekommen, wenn er Sill mit seinem Wissen unterstützt, das Golddepot von Fort Knox zu knacken. Denn genau dort befindet sich, davon ist Sill überzeugt, der Forschungsgegenstand von Vala Kitu, nichts also. Und genau dieses Nichts ist für Sill der Schlüssel zur Auslöschung Amerikas, auf die er es eigentlich abgesehen hat.
Sill braucht mich für nichts, obwohl ich nicht weiß, worauf das hinausläuft. Die Regierung braucht mich, weil man Angst vor Sill hat. Ich halte sie alle für gefährlich.
Vala Kitu geht eine Allianz mit Sill ein. Warum, das lässt sich nicht sicher beantworten. Sicher ist nur, dass damit eine Irrfahrt nach Bonscher Manier beginnt. Quer durch die USA, nach Island, Frankreich und wieder zurück führt sie. Man ist zu Wasser, zu Lande und in der Luft unterwegs. Frauen, die einem durchschnittlichen männlichen Fernsehpublikum Lust auf Sex machen dürften, sind Teil der Crew und ein Haifischbecken sorgt für die Entsorgung der Gegner. Und gerade als man sich fragt, was der Sinn dieser postmodernen Variante eines Schurkenstücks sein könnte, stellt ausgerechnet der Mann, der sein Leben dem Nichts verschrieben hat, eben jene Sinnfrage.
Was soll der ganze Schurkenkram eigentlich, fragte ich. Sie werden es nicht glauben, aber diese Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Sie sind Milliardär, Sie brauchen kein Geld, Sie können gehen, wohin Sie wollen, tun, was Sie wollen. Ich will einfach abrechnen, sagte er. Abrechnen? Mit wem? Mit Amerika, Vala. Mit Amerika.
Sill ist, wie Vala Kitu auch, schwarz. Seine Eltern wurden ermordet. Einmal ist die Polizei, einmal der Geheimdienst und beide Male struktureller Rassismus Grund für den Tod. Sill aber ist, und da zeigt sich die Radikalität von Percival Everett, nicht einfach auf Gerechtigkeit aus. Es ist keine Ethik, die ihn antreibt. Er will Amerika vielmehr negieren. Also nicht bloß dafür sorgen, dass es die Vereinigten Staaten nicht mehr gibt, sondern dafür, dass es sie nie gegeben hat. Und nichts, immerhin schlägt das die Logik dieses Textes vor, kann ihm genau das ermöglichen.
Sie sind ein Terrorist. In gewisser Weise. Und außerdem hassen Sie Amerika. Amerika hat meinen Vater umgebracht. Ich bin ein Abwracker. Amerika hat meinen Vater und meine Mutter umgebracht. Und nichts wird das ändern.
Hier zeigt sich, dass dieser Roman viel mehr ist als ein Schurkenstück und man sich von seinem Slapstick-Sound nicht täuschen lassen sollte. Percival Everett arbeitet hier hintersinnig an der Frage, die er seinem Erzähler in den Mund legt. Ist denn überhaupt irgendetwas heilig? Nein, nichts. Nichts ist heilig, sagt er einmal. Und wer könnte da nicht an schwerreiche weiße Schurken denken, die gerade politisch an der Zerstörung der bestehenden Weltordnung arbeiten? Aussprechen wird ein Autor wie Percival Everett, der angenehmen Abstand zu Thesenromanen hält, so einen Gedanken nie. Lieber biegt er immer, wenn seine großen Themen, Rassismus und Identität in den Vereinigten Staaten, zu explizit werden, in Richtung Slapstick ab. Aber auch das gehört zu den großen Qualitäten dieses Autors. Sein Publikum zu unterschätzen, ihm nichts anderes zuzutrauen als realistische Lektüren mit mannigfaltigen Identifikationsangeboten, das tut er sicher nicht.
Dr. No heißt der Roman des Pulitzer-Preisträgers Percival Everett, der soeben in der Übersetzung von Nikolaus Stingel im Hansa Verlag erschienen ist. 320 Seiten kosten 26 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Marie Schöss.
mated for life, and his faithful heart would not consider any other wife. 3 years peaceful midst the brushes of the pond, proud and gentle was the love that not the lads to island swans. The love's like a circle, no beginning and no end, with his lady by his side, a treasure and best friend. The calm was oh so peaceful in the rising of the sun, young and free at the island breeze, their life had just begun. To the dread day in November, when the searing cold did start, stalked a hunter with his bow, put an arrow through her heart.
Husband, come to my side, let your feathers hold my pain, for I feel I will not spend another day with you again.
And the cold wind blows, he was brave but he lay low, and the body in the island mist, I saw her give her one last cold kiss, one last cold. People talk of only one in this day's tide, though they brought him 20 ladies, he would not take a bride. They say he will not move from the place where she did fall, once so proud he's beaten now, he will not rise at all. In the cold wind blows, he was brave but he lay low, and a body in the isle of mist, I saw him give her one last cold kiss, one last cold kiss.
One last cold kiss hieß der Song, den wir gerade gehört haben. Ein Song des irischen Musikers Christy Moore, den Paul Weller neu aufgelegt hat. Der Text erzählt von zwei irischen Schwänen, deren tiefe Liebe auch durch den Pfeil eines Jägers und durch den Tod nicht zu Ende geht. Die Iren und ihre Erzählungen, die hat auch meine Kollegin Theresa Hübner erkundet. Ein Spaziergang durch Dublin, so hat sie festgestellt, ist eine Reise durch die Literaturgeschichte zwischen alten Bibliotheken, lebhaften Buchläden und Statuen von Joyce oder Wilde wird klar, Bücher gehören hier zum Alltag. Warum die Iren Geschichten so lieben und warum Dublin ein Paradies für Leserinnen und Leser ist, das hören Sie in der Reportage von Theresa Hübner.
Wir sind eben ein Volk, das gerne Geschichten erzählt.
Die literarische Geschichte in Dublin ist einfach so gigantisch. Die hatten ja wirklich unglaubliche Schriftsteller wie James Joyce und Oscar Wilde und Bram Stoker.
This was Oscar Wilde's neighborhood. You're literally walking in the same floorboards when you come into this shop.
In Dublin kann man über weltberühmte Autoren stolpern, ohne auch nur einen Fuß in eine Bibliothek zu setzen. Aber was macht die irische Hauptstadt zu einem Mekka für Bücherfans? Und wie wichtig ist Literatur eigentlich für die Iren selbst? Auf zu einem Spaziergang durchs literarische Dublin. Kaum ein Ort lässt Dublins jahrhundertealte Literaturgeschichte so greifbar werden wie die ehrwürdige Bibliothek des Trinity College. Darin der Long Room, ein 64 Meter langer, holzgetäfelter Saal, hoch wie eine Kirche. Jüngere Besucher fühlen sich an Harry Potters Hogwarts erinnert. Etwa 200.000 alte Bücher lagern hier. Gerade sind es deutlich weniger. Sie werden ausgelagert, denn ab 2027 bleibt die Bibliothek 3 Jahre geschlossen. Sie wird renoviert und digitalisiert. Das wertvollste Stück? Das Book of Kells.
Das ist tatsächlich um das Jahr 800 rum entstanden. Es gibt mehrere Manuskripte, die so alt sind, aber keines ist so schön dekoriert wie das Book of Kells und keines ist so gut erhalten. Also das ist jetzt 1200 Jahre alt rund und ich glaube, dass insgesamt nur ca. 60 Seiten fehlen.
Elena Felber kam vor 9 Jahren als Au-pair aus Deutschland hierher und ist geblieben. Heute erklärt sie Besuchern die Trinity-Bibliothek und das Book of Kells. Es ist kunstvoll auf Kalbsleder geschrieben und enthält die 4 Evangelien. Erschaffen wurde es von Mönchen auf der Insel Iona. Weil ihr Kloster im 9. Jahrhundert immer wieder von Wikingern angegriffen wurde, brachte man es ins sicherere irische Kells und 1631 ins Trinity College.
Das Book of Kells ist eigentlich nur dazu da, um hübsch auszusehen und auf dem Altar zu sitzen während besonderen Festtagen. Also es ist praktisch viel mehr ein Bilderbuch als jetzt wirklich ein Buch, das man liest.
Jahr für Jahr kommen Hunderttausende, um die feinen keltischen Ornamente zu bewundern. Die Originalseiten des Buches liegen geschützt in einer Vitrine. Umgeblättert wird nur alle paar Wochen. Auch wenn der Text nicht für Spannung sorgt, sind die kunstvollen Verzierungen Teil der irischen Identität, erklärt Elena Felber.
Man kann diese Dekorationen, die im Book of Kells sind, wirklich überall finden. In jedem Souvenirladen gibt es überall diese Celtic Knot-Ketten und Kühlschrankmagnete und alles Mögliche. Wenn man hier in irgendwelche Tattoo-Shops schaut, in den Fenstern, findet man überall Tattoo-Designs, die davon inspiriert worden sind. Überall, wo man in Dublin hinschaut, auf den Straßenlaternen zum Beispiel, sind einfach kleine Ornamente und Kunstwerke, die von dem Book of Kells inspiriert worden sind.
Aus der Stille der ehrwürdigen Trinity-Bibliothek geht es zurück auf die hektischen Straßen Dublins. Vorbei an gregorianischen Hausfassaden, lebhaften Pubs und Cafés. Literatur ist hier überall. Das merkt man schon an den vielen Buchläden, die es in Dublin gibt. Hodges Figgis ist der älteste Buchladen Irlands seit 1768. 3 Etagen voller Bücher, verbunden durch eine knarrende Holztreppe. Schauplatz in Romanen von James Joyce bis Sally Rooney. Besonders groß ist die Auswahl an irischer Literatur und Geschichtsbüchern. Jamie leitet die Belletristikabteilung bei Hodges Figgis.
Irish history is also really popular here. Especially like histories on the revolutionary period do quite well, and histories on the famine. I think Irish people really love to read about who they are and where they've come from, so we really try and push it here.
Michaela aus Australien ist gerade erst in Dublin gelandet und direkt zu Hodges Figgis gegangen. In Australien, sagt sie, gibt es kaum noch alte Buchläden. Die Leute bestellen nur noch bei Amazon und Co. In Dublin ist das noch anders.
I love it. I'm actually looking for bookstores. I haven't been here for 20 years, so I just arrived. But what I know about it and what it used to be, it's a great city for books. So I'm hoping that is still the same thing.
Irland hat 4 Literatur-Nobelpreisträger. William Butler Yeats, Bernard Shaw, Samuel Beckett und Seamus Heaney. Und eine lebendige Gegenwartsliteratur von Claire Keegan bis Sally Rooney. Möglich auch dank staatlicher Unterstützung.
We would have the Arts Council for Ireland, who would do like bursaries and grants for artists in Ireland. So it's nice that the government can realize that like people can't write and also work full time. I really feel like the culture in Ireland and especially in Dublin is so affluent because there's such a understanding that the arts are important here.
Irlands literarische Größen sind in Dublin Teil der Popkultur. James Joyce lächelt als Graffiti von Hauswänden, Oscar Wilde Zitate zieren Tassen und T-Shirts. Die ganze Stadt ist geschmückt mit Denkmälern, Postern und Plaketten mit Zitaten irischer Autoren. Man stößt beim Spazierengehen fast unvermeidlich auf die Statuen. Im Merrion Square Park lächelt Oscar Wilde seine vielen Fans selbstsicher als bunte Statue auf einem Felsen drapiert an. Die Dubliner, die ihre großen Autoren genauso gerne feiern wie verspotten, nennen das Denkmal The Queer with the Leer, was man in etwa mit Der Queere mit dem lüsternen Grinsen übersetzen kann. James Joyce, dessen Statue sich auf einen Gehstock stützt, heißt im Dubliner Jargon übrigens The Prick with a Stick, was hier aber besser nicht übersetzt werden soll. James Joyce ist in Dublin allgegenwärtig. Sein berühmtestes Buch Ulysses hat sogar ein eigenes Festival. Jedes Jahr am 16. Juni wird in Dublin Bloomsday gefeiert, benannt nach Leopold Bloom, der am 16. Juni in der Ulysses durch Dublin spazierte. Und dabei machte er auch in Sweeney's Pharmacy
Hall. Oh, cool.
You've all read Ulysses many times. Excellent. Just say yes.
Heute ist Sweeney's eine Mischung aus Buchladen und Joyce Museum. Winzig, aber voller Geschichte. Über 150 Jahre war es eine Apotheke. Auch Oscar Wildes Familie war hier Kunde. Seit 2009 wird der Laden von Freiwilligen wie Wayne betrieben.
Yeah, on the shelf, guys, there's 47 translations of Ulysses. 47 different languages. So that'll give you an idea as well how the book has resonated around the world. It's still being translated into new languages. And often we get copies which are donated or sent to us, or when a new translation comes out, it gets sent to us.
Sweeney's Pharmacy ist wie ein Sprung ins vergangene Jahrhundert. Wenn man auf den knarrenden alten Dielen steht, fühlt man sich Oscar Wilde, aber vor allem James Joyce, sehr nahe. Wer will, kann sogar ein Stück Ulysses mit nach Hause nehmen. Denn noch immer gibt es bei Sweeney's die Zitronenseife, die Leopold Bloom im Buch hier kauft. Aber, das betont Wayne, der Laden versteht sich auch als Ort der Kultur. Regelmäßig gibt es Joyce-Lesungen, Konzerte und auch die Förderung junger, noch unbekannter AutorInnen ist dem Team von Sweeney's wichtig.
We're a bit of a cultural hub. We support local artists, local writers, and we launch books here. And we attract a lot of creative people to the shop. We like to think of ourselves as the Shakespeare and Company of Dublin.
Mit guten Wünschen von Wayne geht es von Sweeney's Pharmacy zum letzten Stopp meines literarischen Spaziergangs durch Dublin. Das Museum of Literature Ireland, kurz MOLI, gibt es seit 2019 und bietet einen guten Überblick über die reiche irische Literaturgeschichte. Benedict Schlepper Connolly ist hier Kurator und spricht dank seiner Hamburger Mutter Deutsch.
Wir wollten wirklich, dass MOLI ein Ort ist, wo die richtige Literaturliebhaber hinkommen können und aber auch die Leute, die vielleicht einmal im Jahr vielleicht versuchen, ein Buch zu lesen oder überhaupt gar nicht. Also dadurch haben wir sehr viel, wo man vielleicht nur so ein paar Zeilen lesen muss und dann kriegt man schon ein Gefühl irgendwie für die Sprache und verschiedene Schriftsteller oder die Geschichte der Literatur hier.
Das MOLI ist modern und multimedial. Texte schweben projiziert im Halbdunkel, Stimmen erklingen auf Englisch und Irisch. Auch im MOLI kann man Ulysses nicht entkommen. James Joyces persönliche Erstausgabe liegt hier hinter Glas. Und im Garten steht noch heute eine prachtvolle Esche, unter der Superstar Joyce einst als Student für ein Foto posierte. Doch auch die wichtigen irischen Autorinnen haben einen Platz. Maeve Binchy und Kate O'Brien oder die kürzlich verstorbene Edna O'Brien. Aber warum sind die Iren so literaturverliebt? Benedict Schlepper Connolly hat eine Theorie.
Ich glaube, dass die Iren ganz fundamentell Geschichtenerzähler sind. Das merkt man eben, wenn man in jedes Café oder jede Kneipe geht. Man hört dauernd Geschichten und ganz farbenfroh und ganz dramatisch manchmal auch. Warum wir jetzt irische Geschichten oder irische Schriftsteller gerne lesen? Also ich glaube, oft lesen wir auch irische Schriftsteller, weil sie uns etwas erklären über unsere eigene Vergangenheit oder die Gegenwart. Alle Geschichten, die vielleicht noch nicht richtig erzählt wurden in dem Land.
Literatur in Dublin ist mehr als Erinnerung an große Namen. Sie ist Teil des Lebens auf Straßen und Plätzen, in Läden und Kneipen. Geschichten halten Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Wer Dublin besucht, merkt schnell, hier ist Literatur kein Hobby, sondern Teil der DNA der Stadt. Und vielleicht stolpert man auf den Kopfsteinpflastern tatsächlich über Joyce, Wilde oder Rooney, wenn auch nur zwischen den Zeilen.
Theresa Hübner hat sie mitgenommen auf einen Spaziergang durch das literarische Dublin. Vielleicht eine Anregung zur Wieder- oder Neulektüre der großen irischen Autoren.
See?
Daltrey Street heißt der Song, im Original gesungen von der amerikanischen Blues-Sängerin P.P. Arnold, neu interpretiert von Paul Weller. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Die 1983 in Hamburg geborene Schriftstellerin Anja Kampmann gehört zu den Shooting-Stars der neueren deutschen Literatur. 2016 erschien ihr Gedichtband Proben von Stein und Licht. Zwei Jahre später veröffentlichte sie den Debütroman Wie hoch die Wasser steigen, ein Liebesdrama, das unter anderem von widrigen Arbeitsbedingungen auf einer Ölplattform handelt. Das Buch gehörte zu den Überraschungserfolgen 2018 und wurde unter anderem mit dem Mara-Kassens-Preis ausgezeichnet. In englischer Übersetzung stand der Roman unter den Finalisten für den National Book Award 2020. Nun ist ihr neuer Roman »Die Wut ist ein heller Stern« erschienen, der überraschenderweise nicht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Mein Kollege Carsten Otte hält das fast 500 Seiten starke Werk dennoch für ein preiswürdiges Sprachkunstwerk.
Hedda ist Seiltänzerin im Alcazar auf der Reeperbahn. Anfang der 1930er Jahre beeindruckt sie das Publikum des legendären Varieté-Theaters in St. Pauli nicht nur mit ihrer waghalsigen Artistik, sondern auch mit zwei gefräßigen Kaimanen namens Eddie und Fred, die Hedda auf die Bühne mitnimmt. Selbst Alcazar-Gründer Arthur, der als gewissenloser Lude, aber auch als melancholischer Wohltäter geschildert wird, hat Respekt vor den Auftritten seiner Lieblingskünstlerin. Hedda genießt erstaunliche Freiräume in einer ruppigen Welt, in der die Übergänge von Bühne und Bett oft fließend sind. Die Tänzerin weiß um die Abgründe ihrer Arbeit. Frauen, die sich verkaufen müssen, werden von ihr die Ritas genannt. Ein Teil von Hedda ist auch eine Rita. Diese Persönlichkeitsaufspaltung, die im Text als wiederkehrendes Motiv eingesetzt wird, fungiert als eine Art sprachlich-psychologischer Schutzmechanismus in der sich radikalisierenden Männergesellschaft. Als die Nazis die Macht im Staate übernehmen, verändert sich der Kiez dementsprechend. Der freizügige Seiltanz mit Alligatoren ist bald abgesetzt. Nun müssen die Mädels im Dirndl auftreten. Heddas Freunde, die in kommunistischen Sportgruppen aktiv sind, werden verhaftet und ermordet.
Sie haben Listen gefunden. Rotsport.
Ein kurzer Satz und noch ein Signalwort reichen Anja Kampmann, um bedrohliche Situationen zu beschreiben. Später erfahren wir, dass Hedders Schwarm, der Boxer Karl Johann August Hacker genannt Kuddel, von der Gestapo geholt wurde. Die Angst begleitet die Figuren in »Die Wut ist ein heller Stern« überall hin. Selbst die Finken, kleinkriminelle Schläger, die Arthurs Machtposition jahrelang abgesichert haben, können dem Peitschenkönig nicht mehr helfen. Sein Nachfolger steht schon bereit.
Jetzt hat Leopold sich ins Stroh gelegt mit dem Vieh. Er hat vorher die Getränke ins Alcazar geliefert, aber er besitzt eine schöne Parteinummer. Er hetzt gegen Arthur, wie sie alle. Sie bündeln ihre Kräfte, wollen ihn rausdrücken, deshalb sind sie hier. Sitzen an den Abenden da, starren uns an. Jeder Blick von ihnen sagt, er kann euch nicht mehr schützen.
Parallel zu den Geschehnissen im Varieté wird Hedders Familiengeschichte erzählt. Der Vater reiht sich in die SA ein, die Mutter verdingt sich in Remsmars Zigarettenfabrik. Den behinderten Sohn Pauli können oder wollen die Eltern nicht mehr versorgen. Auch deshalb arbeitet Hedda nicht nur auf der Bühne, sondern verkauft ihren Körper dem Grauen, einem gebildeten Freier, der einst in der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika diente. Mit dem wenigen Geld, das ihr der Graue gibt, finanziert sie Paulis Betreuung bei der Grube Müller, einer Nachbarin, die es bis zur Blockwartin bringt. Und dann gibt es noch Jan, Heddas älterer Bruder, der als schlecht bezahlter Geselle in einer Schmiede arbeitet und davon träumt, Harpunen für einen neuen Walfänger herzustellen. Tatsächlich planen die Nazis eine Kolonie im Eismeer. Die persönliche Not der Menschen ist bei Kampmann stets mit den politischen Verhältnissen, in diesem Fall mit dem Großmachtstreben des neuen Reichs verbunden.
Pauli will Schiff fahren, wie Jan. Weg von der Grube Müller. Bald, sage ich.
Der Kleine wird nicht an Bord des Walfängers gehen können, nicht einmal an Land wird er toleriert. Das Kind mit den Lern- und Gehschwierigkeiten darf nicht länger die Schule besuchen. Wer keine arische Perfektion bietet, wird aussortiert. Auch für Hedda werden die Räume ab 1933 ständig kleiner. Zeitweilig übernachtet sie bei der Prostituierten Leni und gerät damit ins Visier der brutalen Fürsorge.
Käthe Petersen ist der geflügelte Name, der nun überall herumgeistert. Komm ihr schräg und du wirst entmündigt, für bekloppt erklärt, sagt Leni. Sie kontrolliert die Untersuchungen. Sie darf über dich bestimmen, als wärest du ein Kind.
Die Zwangsoperation, der sich auch Hedda unterziehen muss, wird in einer schrecklich bedrückenden und gleichwohl gelungenen Szene beschrieben. Hier zeigt sich, wie existenziell die oft spielerisch anmutende Aufspaltung ihrer Identität ist. Eine Rita können sie wie einen Kürbis aushöhlen, heißt es in dem Roman, aber an Heddas Ich kommen die verbrecherischen Ärzte nicht heran. Die Erzählerin überlebt die unmenschliche Behandlung mit einer Wut, die wirklich wie ein heller Stern leuchtet.
Da steht sie, die Fürsorgerin. Ein Rübenmund und dieser vorwurfsvolle Blick. Die Rita starrt sie mit Rehaugen an. Aber ich lache, du kratziges Biest. Ich geh dir an die Gurgel. Ich häcksel dich klein, wie das stinkende Suppengrün auf dem Schneidebrett. Pah!
Ein vierseitiges Personenregister im Anhang zeigt, dass die meisten Lebensgeschichten dieses Buchs nicht erfunden sind. Die Gegebenheiten mögen recherchiert sein, der Roman aber ist auf artifizielle Weise fiktiv. Das liegt vor allem an der Kunstsprache, in denen zahlreiche Dialektdialoge eingebunden sind, und an den flirrenden Gedanken über das Hungern und Überleben in gefährlichen Zeiten. Die illusionslose, aber nie defätistisch angelegte Erzählstimme ist historisch verortet und doch wirkt die Prosa nie altertümlich. Durch die einerseits lakonische, phasenweise aber auch lyrisch überhöhte Tonlage, die erwähnten Spiegelmomente in der Erzählperspektive und nicht zuletzt durch die suggestiven Monologe der Protagonistin wird eine sprachliche und inhaltliche Aktualität erzeugt. Das Buch, das streckenweise Züge einer Ballade trägt, überrascht immer wieder mit Drehbewegungen und eigenwilligen Sprüngen. Bis zum Romanende, das 1937 angesiedelt ist, bleibt Heddas Geschichte offen und atemraubend. Ein Roman wie ein literarischer Seiltanz.
Carsten Otte war das. Er sprach über »Die Wut ist ein heller Stern«, den neuen Roman von Anja Kampmann. Er ist im Hansa Verlag erschienen, hat 496 Seiten und kostet 28 Euro. Das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Jahre zwischen Hund und Wolf, so heißt der neue Roman von Henning Ahrens. Ahrens ist Lyriker, versierter Übersetzer und Romanautor, der seit seinem Debüt Lauf, Jäger, Lauf immer wieder sehr überraschende und originelle Bücher geschrieben hat. Im vergangenen Jahr ist Ahrens 60 Jahre alt geworden und dazu passend hat er nun ein Buch geschrieben, das sich auch mit einem Altern in Würde beschäftigt. Darüber möchte ich sprechen mit meinem Kollegen, dem Literaturkritiker Jörg Margenau. Guten Tag.
Hallo, guten Tag, Herr Schröder.
Herr Margenau, bevor wir über Jahre zwischen Hund und Wolf sprechen, hören wir erst einmal eine kurze Lesepassage. Es ist der Prolog des Romans, in dem wir die Hauptfigur und den Schauplatz kennenlernen. Es liest Dominik Eisele.
Einen Hund an seiner Seite betrachtet er die anbrandende See, überwölbt vom Novemberhimmel, dessen Wolkendecke da und dort blau durchschimmern lässt. Er steht am Ufer des Ärmelkanals, auf einem historisch zu nennenden Strand, dem Utah Beach. An diesem späten Vormittag verweist, keine D-Day-Touristen, die Jakobsmuscheln oder Herzmuscheln zertrampeln und silbergrau schillernde, erratisch geformte Austernschalen aufheben oder gar einstecken, um sie daheim als Aschenbecher oder Ablage für Heftklammern zu verwenden. Hardy Aspen, so heißt der Mann, der jene Elemente konfrontiert, in die er einst zerfallen wird. Schauen Sie nur, wie er am Ufer ausharrt und nun, zur Verwunderung des Retrievers, die Stiefel auszieht und den Parker ablegt, als wollte er demonstrieren, dass ihn die unberechenbaren Böen des Daseins nicht schrecken. Keine verkehrte Haltung, gewiss nicht. Vorausgesetzt, sie paart sich mit der Demut, die sein reifes Alter verlangt. Doch keine Sorge, Hardy ist die Vernunft in Person. Ein Leuchtturm der Besonnenheit, aber... Hallo? Wieso wartet der Mann ins Meer? Und das auch noch in Hose und Pullover? Das Wasser ist eisig, was reitet ihn bloß? Oh nein, der geht da rein. Der geht wahrhaftig rein. Ist das zu fassen?
Hardy Aspen heißt der Mann, der da ins eiskalte Wasser steigt. Wir können verraten, er macht das nicht, um sich etwas anzutun. Herr Margenau, was ist dieser Hardy Aspen für ein Mann? In welcher Lebenssituation befindet er sich?
Also der ist so Anfang 60, wie der Autor auch. Er lebt als Deutscher in der Normandie. Und schon deshalb ist er immer mit der deutschen Vergangenheit konfrontiert, weil die dort eine große Rolle spielt. Der Strand, an dem er da steht, am Anfang des Romans, ist auch ein besonderer, nämlich da fand die Landung am D-Day statt. Also man geht da ein bisschen immer auch durch diese Vergangenheitslandschaft. Er tritt im Wasser, das kommt dann in der nächsten Szene, verletzt er sich an einer Kette mit Anhänger und wie sich herausstellt, ist die Erkennungsmarke eines deutschen Soldaten, der dort umkam. Und daraus entwickelt sich dann auch eine Handlungslinie des Romans, die Suche nach möglichen Nachfahren dieses Toten, auf den da verwiesen wird, auf der Erkennungsmarke. Der Hardy ist ein Comiczeichner. Er arbeitet seit vielen Jahren an einer so einigermaßen erfolgreichen Serie und würde gerne auch mal was anderes machen, muss aber sein Geld verdienen, künstlerische Ambitionen stellt er also eher zurück. Er ist ein melancholischer Typ, würde ich sagen, mit einer französischen Freundin, die einen Blumenladen betreibt, eigentlich Kunsthistorikerin ist. Und vor allem lebt er mit seinem Golden Retriever alleine in einem Haus dort in der Normandie. Situation, würde ich sagen, abwartend, weitermachen, dem Älterwerden trotzen.
Ja, dieser Hund, dieser Golden Retriever, Brahma mit Namen, steckt ja schon im Titel des Romans. Also er ist durchaus von Bedeutung. Was hat das mit dem auf sich?
Dieser Hund ist ein Erbstück, kann man sagen. Und das ist der zweite Handlungsstrang in dem Buch. Dem Hardy kommt eines Tages eine Todesanzeige ins Haus geflattert von einer Frau, deren Namen ihm überhaupt nichts sagt. Selma Nissen-Wedekamp heißt die. Und das ist dann eine Rückblende im Roman April 2021, Pandemiezeit. Er beschließt, obwohl er überhaupt nicht weiß, um wen es sich da handelt und warum er diese Anzeige bekommt, zur Beerdigung nach Frankfurt zu fahren. Und findet sich dort dann bei einem Notar wieder und der sagt ihm, sie haben einen Hund geerbt. Und ohne zu wissen, wer er die Tote war, fährt er dann mit Hund wieder nach Hause. So kommt er zu diesem Hund. Und die Erforschung der eigenen Vergangenheit, wer ist eigentlich diese Tote? Was verbindet ihn mit ihr? Führt dazu, dass er sich mit sich selbst auseinandersetzen muss und in ein Kapitel seiner früheren Jugend wieder eindringt, von dem er seltsamerweise überhaupt nichts mehr gewusst hat. Das ist dann das, was den Roman so als Handlungselement zusammenhält, diese Recherche und auch die Begegnung mit sich selbst und mit der eigenen Vergangenheit. Das gehört ja auch zum Älterwerden dazu, also die Konfrontation mit der Jugend, mit etwas lang Vergangenem, was dann plötzlich wieder zum Vorschein tritt und eine ganz andere Bedeutung annimmt.
Ja, das ist eine der Fragen, die mit dem Älterwerden zusammenhängen. Das gilt ja nicht nur für ihn, sondern auch für andere Figuren des Romans. Es gibt da einen Polizisten, der in den Ruhestand geschickt wird. Wie schreibt Henning Ahrens über dieses Thema? Finden Sie diese Figuren überzeugend?
Dieser Vincent, der Polizist, der ist so das Klischee eines Frauenfressers, der hat auch eigentlich nicht viele andere Eigenschaften, als immer wieder mit einer neuen Blondine neben sich auf dem Beifahrersitz aufzutauchen. Das ist so ein bisschen wie eine Comedy-Figur eigentlich, aber nicht so besonders lustig und auch nicht besonders glaubwürdig, finde ich. Es gibt dann die Enkelin des toten Soldaten, die auftaucht und die so eine Art Stalkerin ist und diesem Hardy nachsetzt. Man weiß auch nicht so wirklich so recht, warum eigentlich. Das sind so Versuche, Handlungselemente in dem Roman zu etablieren, der das aber eigentlich gar nicht braucht und der für meinen Geschmack immer da mehr überzeugt, wo er nicht nach Handlung giert, sondern wo er einfach nur zeigt und wo Zustände beschrieben werden. Da, wo nichts passiert, ist er besser. Am überzeugendsten von den Figuren fand ich dann noch die Nachbarin. Eloise heißt die, eine Witwe, eine Farmerin, die den Hof ihres gestorbenen Mannes weiter betreibt, aber doch sehr unter dieser Arbeit leidet und eigentlich verkaufen will. Und vielleicht ist das ja auch das eigentliche Thema des Romans, gar nicht so sehr das Alt- oder Älterwerden, sondern der Versuch, das Leben nochmal zu verändern, was anderes zu machen, was Hardy ja auch versucht, der immer dann noch eine Grafiknovel schreiben möchte und nicht immer nur diese blöde Serie, an der er arbeitet, um Geld zu verdienen. Aber das Leben zu verändern wird eben schwieriger, je älter man wird. Und das ist etwas, was Henning Ahrens erzählt.
Ich habe es am Anfang gesagt, Henning Ahrens ist auch Lyriker. Seine früheren Romane haben sich immer auch durch eine sprachliche Finesse ausgezeichnet. Wie ist das in diesem Buch?
Da muss ich sagen, habe ich mich dann doch gewundert, weil das ein Buch ist voller Plattitüden und Floskeln, in dem viel oft nur benannt wird, anstatt zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn er sagt, auf den Straßen herrschte das Alltagstreiben der Stadt. Oder es gibt seltsame Bilder bei der Fahrt aus den Bergen in die Ebene, geht dann den Bergen die Luft aus. Oder es gibt abgedroschene Phrasen einfach, wie sie fluchte wie ein Droschkenkutzer oder dieser Blödsinn ging ihn einen feuchten Kehricht an. Oder der Hund liegt wie ein Schluck Wasser auf der Matte. Das ist alles so ein bisschen altväterlich vom Tonfall her und auch von den Sprachwendungen, die da benutzt werden. Mhm. Aber vielleicht passt ja gerade dieses Altväterliche auch zum Thema des Älterwerdens und des aus der Welt herausfallen, sich zurückziehen und eben auch sprachlich sich auf einer Ebene bewegen, die der Gegenwart gegenüber nicht mehr so ganz angemessen wirkt.
Ja, ich muss auch zugeben, ich habe mir das auch gedacht, ich habe auch hin und wieder gestutzt, bin über die eine oder andere Formulierung gestolpert, wenn beispielsweise eine alte Französin sagt, das sei so interessant wie der Sack Reis, der in China umfalle, das ist schon im Deutschen eine schwer erträgliche Formulierung. Und trotzdem muss ich sagen, ich mochte dieses Buch insgesamt sehr gerne und die Bilder der Landschaft und viele Szenen aus diesem Buch wirken auch nach in mir. Wie geht es Ihnen damit?
Das ging mir seltsamerweise genauso. Ich habe das doch gerne gelesen, trotz aller Einwände. Und die Frage ist, warum eigentlich? Wie kann ein nahezu missglückter Roman dann doch gefallen, so dass man den gerne liest? Und ich vermute, das liegt an der Ruhe, die er ausstrahlt, an den Landschaftsbildern auch mit dem Regenwetter in der Normandie. Das Unaufdringliche, Bescheidene zeichnet ihn aus. Er will gar nichts beweisen und darin ist er womöglich dann lebensnäher als viele der aufgeregten, themenorientierten Gegenwartsromane mit zeitgemäß queeren oder sonstigen Figuren, die immer irgendwas auch ideologisch vor sich hertragen. Das tut dieses Buch gerade nicht.
Ja, ich würde noch die Worte Milde und Menschenfreundlichkeit ins Spiel bringen für diesen Roman und habe mir auch gedacht, vielleicht ist das etwas, was man deswegen so gerne liest, weil es unserer Gegenwart daran gerade so viel mangelt. Mit Jörg Margenau sprach ich über Jahre zwischen Hund und Wolf, den neuen Roman von Henning Ahrens. Das Buch ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, hat 380 Seiten, kostet 25 Euro.
Parting in your hair, it's hardly ever there. Wash your face, shabby in your dress. Always look a mess. Don't you care? Mama's there to see you always look your best. Change your dirty vest and when you grow you'll be a king. Never do a thing. 4 and 20 blackbirds sing along. Ryan gets a
all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere, feet won't ever touch a thing. Black on your face, you're really a disgrace. Mama smiles and all the while because she loves you, she will worry so. And if you could, you know that when you grow, you'll be a king. Never do a thing. 24 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go,
When You Are a King war das, ein Song der britischen Band White Plains aus dem Jahr 1971, neu eingespielt von Paul Weller. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur und zum Abschluss gibt es Lyrik, Gedichte einer jungen Schriftstellerin Sirka Elspass. Geboren 1995 in Oberhausen, überraschte Elspass vor 3 Jahren die Literaturwelt mit ihrem ersten Band »Ich föhne mir meine Wimpern«. Das Buch erreichte eine Auflage, von der Lyriker normalerweise nur träumen können. »Ich föhne mir meine Wimpern« erregte nicht zuletzt deswegen eine so große Aufmerksamkeit, weil die Autorin vor dem Erscheinen durch ihre freimütigen Berichte über ihre psychische Verletzlichkeit, ihre Essstörungen und deren Behandlung eine große Community versammelt hatte. Doch ihr dichterisches Können ist mehr als nur ein Hype. Das zeigt auch ihr neuer Band »Hungern, Beten, Heulen, Schwimmen«, sagt Beate Tröger.
Schon in ihrem Debüt »Ich föhne mir meine Wimpern« vollzog Sirka Elspass elegant einen Spagat. Sie ließ einen eigenen Ton erkennen und zugleich ihre Zugehörigkeit zu bestimmten literarischen Traditionen, insbesondere zu den Confessional Poets, zu denen Anne Sexton und Sylvia Plath zählen. Wie die Gedichte ihrer poetischen Vorläuferinnen, die explizit mit tradierten Mustern von Mutterschaft und Frausein abrechneten, so kontert auch Elspass lyrisches Ich Kindheits- und überkommene Weiblichkeitsmuster, eine lieblose Übermutter, Körperideale, hadert mit Essstörungen, prekären Zuständen und muss umgehen mit überbordender Sehnsucht, die aus der Erfahrung von Lieblosigkeit herrührt.
Mutter, komm, es wird dunkel, hol mich heim.
In Hungern, Beten, Heulen, Schwimmen finden sich zentrale Themen und stilistische Eigenheiten von Elspass wieder. Das beginnt schon beim Titel, der, wie »Ich föhne mir meine Wimpern«, Aktivität signalisiert und nun mit gleich 4 Verben aufwartet. Sie benennen nicht nur zentrale Facetten des Ichs, das hier spricht, und das sich als die Nahrung verweigerndes, auf etwas Metaphysisches gerichtetes, trauriges, aber dem Untergang trotzendes Ich zeigt. Die 4 Verben überschreiben auch die 4 Abteilungen des Bandes. Jedem ist ein eigenes Kapitel zugeordnet. Diesen Kapiteln voraus geht wiederum eine Exposition. Konzeptionell ebenso wichtig wie diese Exposition ist jedoch das Motto.
Perhaps an angel looks like everything.
Alles kann wie ein Engel aussehen. Sirka Elspass zitiert hier das Langgedicht Self-Portrait in a Convex Mirror des amerikanischen Dichters John Ashbery aus dem Jahr 1974. Die Komplexität ihres Mottos ist beträchtlich. Bereits Ashberys Gedicht zitiert eines der berühmtesten Bilder der abendländischen Kunstgeschichte, Parmigianos Selbstporträt im Konvexspiegel aus dem Jahr 1523 oder 1524. Es hängt im Kunsthistorischen Museum in Wien. Man darf annehmen, dass Elspeth dieses Gemälde kennt, das seinen Schöpfer zur Kenntlichkeit verzerrt und dessen Porträtierten der Kunsthistoriker Giorgio Vasari als mehr einem Engel als einem Menschen ähnlich rühmte. Und man kann davon ausgehen, dass sie es dem Manierismus zuzuordnen weiß, jenem Malstil, der von seinen Vertretern forderte, ganz der eigenen Malweise zu folgen. Es geht dort bei Vasari und in Elspas Gedichten um Wahrnehmen und wahrgenommen werden, um alle Verzerrungen, die mit diesen Dynamiken einhergehen. Nicht selten erschüttert, was in diesem Band zu lesen ist, so etwa im ersten Gedicht Hungern.
Dem Hunger kann ich abgewinnen, dass er nicht geht. Dem Beten, dass mich jemand sieht. Dem Schwimmen, ein Ziel. Es ist doch immer das Gleiche.
Das hochgespannte Ich der Gedichte fordert viel von sich, aber ebenso viel von anderen. Die Enttäuschung über Ungleichzeitigkeiten, die so oft in Beziehungen auftauchen, spricht in den Versen mit.
Meinst du mich, wenn du sprichst? Wenn wir uns sprechen, sprechen wir aneinander vorbei. Meine Worte treffen dich am Knie. Du verdrehst die Buchstaben in alle erdenklichen Richtungen.
Heißt es in dem Gedicht, meinst du mich, wenn du sprichst? Viele der Gedichte lesen sich, auch dies ganz in der Tradition der Confessional Poetry, als hätte sie eine Rasierklinge in Haut geritzt. Ihr Ton ist scharf, klar, kennt den Schmerz, die Einsamkeit, aber eben auch den Wunsch, es möge anders werden, bei Elspas im Analogen wie im Digitalen. Es ist ein Wunsch, der nicht selten in Verzweiflung umschlägt. Originell, manchmal regelrecht witzig, balanciert die Autorin in ihrem zweiten Band Resignation und Selbstironie Ernst und Komik menschlichen Daseins aus. Hungern, Beten, Heulen, Schwimmen setzt fort, was Sirka Elspas schon in ihrem Debüt gezeigt hat. Hier ist eine Autorin am Werk, die poetisch wahrnimmt, denkt und spricht.
Beate Tröger über Hungern, Beten, Heulen, Schwimmen, den neuen Band der jungen Lyrikerin Sirka Elspas. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 80 Seiten und kostet 20 Euro. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen. Die Musik kam von Paul Weller aus seinem neuen Album Find El Dorado. Für die Technik war Andrea Gress verantwortlich. Mein Name ist Christoph Schröder und ich verabschiede mich mit einem Song von Paul Weller und Handouts in the Rain. Schönen Sonntag.
You can talk about your neighbor. You can grab him by the collar. You can hurt him only if he hollers. Let me go. Let me go. But we all know that's old fashioned, and it can only lead to pain, where we might end up on the corner, taking handouts in the rain.